Jede Woche verreisen, Urlaub machen und dabei noch bezahlt werden. So oder so ähnlich stellen sich viele Menschen den Beruf von FlugbegleiterInnen vor. Wie viel Wahrheit steckt hinter diesen Vorurteilen und wie sieht ein Berufsalltag aus, mehrere tausend Meter über den Wolken, geprägt von Jetlags und Sicherheitsverantwortung? Darüber sprechen wir heute mit Amelie Riedel. Amelie ist 26 und seit mittlerweile 8 Jahren Flugbegleiterin. Gebürtig kommt sie aus Augsburg, heute fliegt sie von München aus Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Erst gestern ist sie aus Mexico City zurückgekommen. Ihr Jetset-Leben, Dienstpläne und ihren Beruf Alltag teilt Amelie außerdem auf Social Media mit rund 108.000 FollowerInnen. Liebe Amelie, wie schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen bei From 9 to Life.
Vielen Dank, ich freue mich riesig.
Wir freuen uns auch sehr, richtig schön. Und wir starten immer mit den gleichen drei schnellen Fragen in unserem Podcast. Und deswegen die allererste Frage an dich. Was ist der schönste Teil an deinem Job als Flugbegleiterin?
Ich könnte so viele nennen irgendwie. Ich bin halt auch so ein Riesenfan von diesem Job. Ich weiß nicht, ob man es schon gemerkt hat jetzt so auf meinem Instagram. Aber ich würde sagen, für mich ist das irgendwie, dass sich die Arbeit nicht so richtig wie Arbeit anfühlt. Ich sage auch nicht, oh, ich muss am Sonntag wieder arbeiten, sondern ich sage, ich fliege am Sonntag nach Boston. Ich finde, das ist irgendwie ein
So
wunderbarer
cool.
Aspekt, der, ja, weiß nicht, wir verbringen im Leben so viel Zeit mit Arbeit. Da ist es super wichtig, dass man was macht, was einem Spaß macht, was einem Freude macht. Und das ist so mein liebster Aspekt an dieser Arbeit.
Richtig schön. Und was ist im Gegenzug dazu am herausforderndsten in deinem Joballtag?
Ich finde, das kommt immer ganz drauf an, auch wohin ich fliege. Aber wir haben ja schon sehr wechselnde Arbeitszeiten. Die Schichten sind sehr unregelmäßig. Und mir fällt es dann auch manchmal ein bisschen schwer, gerade auch wenn ich wieder zu Hause bin, irgendwie in so eine richtige Routine reinzufinden. Also auch jetzt was Sport, Freizeit, mein Private Social Life irgendwie angeht. Man hat halt oft auch mit Schlafproblemen zu tun oder beziehungsweise das könnte auch eine Herausforderung darstellen und ist oft recht kaputt von dem Job, von den langen Flügen und das ist dann doch immer mal wieder eine Herausforderung.
Und gibt es etwas, wo du sagst, das wissen möglicherweise die wenigsten Menschen über den Job?
Ich glaube, was immer noch ein bisschen unterschätzt wird, ist, wie groß dieser Sicherheitsaspekt auch für uns in der Kabine ist. Also man weiß natürlich, dass im Cockpit die Sicherheit Number one priority ist. Aber auch bei uns in der Kabine ist die Sicherheit die größte Aufgabe, die wir haben. Und wir werden da umfassend darauf vorbereitet, wenn wir für die Stelle geschult werden und müssen tatsächlich auch jedes Jahr wieder zurück ins Schulungszentrum und simulieren da Notfallsituationen auf Land und Wasser, sowas wie Brände an Bord. Also wir üben das und müssen das auch jedes Jahr dementsprechend gut machen. Sonst dürfte man den Job theoretisch nicht mehr machen. Das sind auch gesetzliche oder weiß nicht, wo das dann vorgeschrieben wird, vielleicht von der EASA, also European Vorschriften oder vom Luftfahrtbundesamt. Da gibt es super viele Standards, die da eingehalten werden müssen. Ja, und ich glaube, das unterschätzen manche ein bisschen.
Ja, doch. Hätte ich, glaube ich, auch unterschätzt. Vielen Dank schon mal für deine ersten Eindrücke. Und wir würden heute gerne mal ein bisschen anders in unsere Fragen starten. Wir glauben nämlich, dass du einen Job hast, über den Menschen teilweise schon Vorurteile haben. Und ich werde dir gleich drei Vorurteile einmal vorlesen und du darfst die gerne mal so ein bisschen einordnen, die bestätigen, widersprechen, was auch immer. Und das erste Vorurteil lautet, der Job ist so einfach und kann von jeder Person ausgeübt werden, denn FlugbegleiterInnen und Flugbegleiter servieren nur Essen und Getränke.
Also ich arbeite ja nicht im Recruiting, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wer da ausgewählt wird oder wer nicht ausgewählt wird. Aber ich kann es jetzt nur so aus meinem persönlichen Umfeld ja vielleicht einschätzen, weil viele meiner Freunde und Freundinnen sagen, boah, könnte ich nicht. Aus verschiedensten Gründen, weil der Job hat natürlich super viele positive Seiten, aber auch ein paar Sachen, die vielleicht herausfordernd sein könnten, sei es jetzt irgendwie die Nachtschichten oder unregelmäßigen Flüge oder so. Das ist natürlich was, was viele vielleicht nicht so gerne haben. Oder auch dieser Dienstleistungsaspekt. Klar, wie du sagst, wir haben Service an Bord und es ist ja auch ein großer Aspekt. Mögen vielleicht auch nicht viele oder nicht alle. Gibt auch genug Leute, die ungern in der Gastro arbeiten möchten, was ja auch vollkommen verständlich ist, weil es auch anstrengend ist und dementsprechend glaube ich, dass vielleicht, das ist aber in jeder Branche so, oder? Weiß nicht.
Absolut. Am Ende irgendwie komplett individuelles Entscheiden.
Sehr.
Der Beruf ist nur glamourös und besteht aus Reisen. Was sagst du dazu? Ist das Quatsch oder ist da was dran?
Ich glaube, man denkt immer so zurück an diese glamorous time, glamorous life of a
Ja.
flight attendant. Also ich habe das so richtig schnell gemerkt, dass es Also es hat natürlich immer was bisschen Glamouröses und ich finde es auch immer noch sehr beeindruckend, wenn man irgendwie selber am Flughafen sitzt und dann kommt so eine Crew vorbeigelaufen, vorneweg geht so der Kapitän oder die Kapitänin und hinten drin dann die ganzen anderen aus der Crew sind ja zum Teil richtig viele Leute und es hat natürlich immer noch diesen Stil und dieses gewisse Etwas, aber ich glaube, spätestens auf meinem dritten Flug, als ich so in der Bordküche mitten in der Nacht saß und ich saß so auf so einer Servicebox in der Küche, hatte so mein Essenstablett auf dem Schoß stehen. Wir haben ja keinen Tisch. Und rechts von mir war die Toilette, links von mir war der Mülleimer. Und da habe ich so mein Essen gegessen mitten in der Nacht. Da habe ich auch gedacht, okay, maybe it's not as glamorous as you think it is.
Ja, voll. Und das dritte Vorurteil lautet, in dem Job ist vor allem gepflegtes und gutes Aussehen wichtig.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, es ist in vielen, vielen Jobs, die Kundenkontakt beinhalten, wichtig. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Was man natürlich immer hört oder früher auch noch mehr gehört hat, ist dieses, ja, man muss richtig skinny sein, um Flugbegleiterin oder Flugbegleiter zu sein, oder man darf keine Tattoos haben. Also diese, ich sag mal, oberflächlichen Einstellungskriterien, die gibt es tatsächlich bei manchen Airlines noch, aber bei den meisten, vor allem in Deutschland, nicht mehr. So, wie man sie jetzt vielleicht von früher kennt. Also gerade das mit Tattoos zum Beispiel wird immer weniger. Ich kenne jetzt einige Airlines, bei denen das gar nicht mehr wichtig ist. Und ich würde auch sagen, dass das nach und nach immer weniger wird. Trotzdem sollte natürlich dieses gepflegte Äußere oder das erwarten viele Airlines immer noch, weil man hat halt mit Kunden zu tun und ich glaube, das ist eigentlich basic in fast allen Jobs, die irgendwie Kundenkontakt haben.
Ja, dann lass uns da jetzt noch mal ein bisschen genauer in deinen Job eintauchen. Ich liebe das immer so, wenn wir so ein Interview machen und dann so einen Job so Stück für Stück genauer zu verstehen. Deswegen lass uns doch mal damit starten. Wie viele Flüge habt ihr so pro Woche beziehungsweise pro Monat? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist so individuell. Es kommt auch ganz, ihr könntet jetzt, wenn ihr nächste Woche eine andere Flugbegleiterin interviewt, dann sagt ihr euch bestimmt was komplett anderes. Aber
Okay.
wir können uns bei meiner Airline zumindest unsere Dienstpläne auch ein bisschen selber mitgestalten. Und dann kann ich mir schon ganz genau aussuchen, wo ich hinfliegen möchte. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, fliegt man eher Langstrecke, fliegt man eher Kurz- und Mittelstrecke, fliegt man Vollzeit, fliegt man Teilzeit. Und wir arbeiten natürlich jetzt nicht irgendwie von Montag bis Freitag. Es ist auch nicht jede Woche 5 Tage, weil wir zum Teil auch in weniger Tagen viel mehr Stunden arbeiten als jetzt, sage ich mal, bei einem normalen 9-to-5-Job. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute nach Tokio fliegen würde, wäre ja der Flug allein schon 13 Stunden so und der Rückflug dann auch noch und das hochgerechnet, da kommt man natürlich auf ganz andere Arbeitszeiten in kürzerer Zeit. Ich fliege jetzt zum Beispiel in Teilzeit, also ich habe ein 70% Teilzeitmodell und ich habe im Monat meistens so 3 Langstreckenrotationen, 3 bis 4, je nachdem, ist es so eine lange, lange, lange Langstrecke wie Tokio oder ist es eher was, ich sag mal, kürzeres wie Dubai oder New York, da sind die Flüge ja zum Teil nur halb so lang. Oder fliege ich viel Kurzstrecke, da muss ich natürlich viel mehr Flüge fliegen, um auf diese Flugzeiten zu kommen. Wenn ich ständig nur Berlin hin und her fliege, dann muss ich natürlich hinher, 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 hinher. Also es ist wirklich von Monat zu Monat unterschiedlich.
Okay. Und wann bekommt ihr euren Dienstplan? Wie viel früher wisst ihr das?
Wir bekommen es bei uns relativ spät. Also ich habe jetzt vor, jetzt ist der 29. Juli, wenn wir es heute aufnehmen, ich habe vor, ich glaube, 3, 4 Tagen meinen August-Dienstplan erst bekommen.
Ach, krass.
Ja,
Oh,
also
wow.
wir können das ja mitgestalten und wir können so Anfang Juli geht das dann los, zum Beispiel, dass wir dann für den August unsere Flüge eintragen können. Und dann kriegen wir zwischendurch schon immer Rückmeldungen und können das dann dementsprechend auch noch mal ein bisschen besser einschätzen, ob es vielleicht an dem und dem Tag, also ob der Flug, den ich mir an dem und dem Tag gewünscht habe, ob ich den vielleicht bekomme oder wie die Wahrscheinlichkeit aussieht, dass ich den bekomme. So kann man es dann schon immer ganz gut einschätzen. Ja.
Ach krass, das ist ja dann auch wirklich wahnsinnig wenig Planungssicherheit so, ne? Auch fürs
Ja.
Privatleben.
Ja, voll.
Ja.
Also man muss auch immer so ein bisschen Flexibilität mitbringen, würde ich jetzt mal sagen, weil es kann sich auch immer noch alles ändern. Also unser Flugplan kann natürlich immer angepasst werden. Ich hatte das selber schon, dass ich zum Beispiel einen Tag nach, ich glaube, New York fliegen sollte und dann wurde der Flug kurzfristig gestrichen und dann bin ich an dem Tag stattdessen nach LA geflogen.
Ach, krass.
Habe ich gar nicht mit drauf vorbereitet. Zum Glück hatte ich Sachen dabei für beide Destinationen oder es hat irgendwie für beide Wetterlagen gepasst. Aber es kann natürlich immer sein, oder dass man zum Beispiel, ich saß auch schon mal im Ausland im Layover und der Rückflug wurde gestrichen und dann mussten wir auf einmal länger bleiben. Ich habe zum Glück keine Kinder, deswegen bin ich da eigentlich recht flexibel. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass ich irgendwie privat was vorhatte und es war natürlich manchmal ein bisschen blöd, aber it comes with a job irgendwie. Aber man gewöhnt sich auch dran.
Und sind die Tage, die ihr vor Ort dann an der Destination habt, habt ihr die frei oder müsst ihr da auch irgendwas machen?
Nee, wir haben da frei.
Okay.
Also wir haben meistens, ich flieg ja Kurz-, Mittel- und Langstrecke, aber vermehrt Langstrecke, kann man glaube ich so sagen. Also meine Dienstpläne sind eigentlich fast nur aus Langstreckenflügen. Und ich habe meistens 1 bis, ja, so 2, 3 Tage frei vor Ort. Und da können wir dann auch machen, was wir
Cool,
wollen.
ja.
Natürlich ist da die Priorität, also das Layover, wie wir das nennen, ist da, um sich von dem Hinflug und auch für den Rückflug zu erholen. Es sind ja oft auch Nachtschichten und das ist natürlich immer die oberste Priorität. Man sollte da jetzt nicht durchgängig volles Programm machen, weil man hat ja auch eine wichtige Aufgabe auf den Flügen zu erfüllen. Aber man kann natürlich trotzdem noch ein bisschen was von den Destinationen sehen.
Ja, das ist echt schön, echt ein schöner Teil des Jobs. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn du jetzt einen Flug hast, wie viel früher musst du dann am Flughafen sein?
Ich bin immer so grob 2 Stunden vorher da. Ungefähr, also 2 Stunden vor Abflug, weil wir haben auf jedem Flug, kann man so sagen, eigentlich eine neue Crew. Und ich muss mich dann dementsprechend früh einchecken, auch für den Flug. Und dann haben wir das sogenannte Briefing. Also wir lernen uns dann kennen. Wir treffen uns vor dem Flug. Und das ist immer schon so grob 2 Stunden vorher. Auf
Okay.
Langstrecke manchmal noch ein bisschen früher als auf der Kurzstrecke, aber so grob kann man sagen, 2 Stunden.
Cool. Und dann nach dem Briefing, nimm uns mal mit, was passiert dann zwischen Briefing und ihr landet und die Passagiere verlassen wieder das Flugzeug?
Super viel. Oh mein Gott, also ich manchmal, da die Zeit vergeht bei uns auch wie im Flug, aber wir machen irgendwie so viel an Bord vor dem Flug, nach dem Flug. Wir besprechen vor dem Flug im Briefing natürlich erstmal alles, was relevant ist für den Flug. So. Weil dadurch, dass wir immer neu zusammengewürfelt werden, muss man ja auch erstmal so eine gewisse Teambasis schaffen. Und das passiert tatsächlich innerhalb von wenigen Sekunden. Das ist irgendwie ganz ein Phänomen bei uns. Ich finde das auch immer sehr interessant, wie das funktioniert, aber ich glaube, dafür werden wir auch genau ausgewählt, dass wir da gut reinpassen und besprechen dann eben erstmal alles Relevante für den Flug und was uns so erwartet, die Buchungslage, Neuerungen, was für den Service und so weiter, sicherheitsrelevante Aspekte, Erste Hilfe, das wird alles nochmal besprochen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann gehen wir durch die Sicherheitskontrolle, darf man auch nicht vergessen, natürlich, und fahren dann zum Flugzeug, bereiten dort dann erstmal alles für den Flug vor. Und checken die Sicherheitsausrüstung, schauen, dass alles da ist, Catering, bereiten schon mal die ersten Service-Sachen vor. Wenn wir Babys an Bord haben, liege ich da schon mal alles bereit zum Beispiel. Die haben ja auch für die Babys einen eigenen Sitzgurt oder eine eigene Schwimmweste. Sowas wird da eben vorbereitet. Und dann geht es auch recht schnell, dass schon das Boarding beginnt. Also obwohl wir uns so früh treffen, gibt es viel zu tun und zack, 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 man beeilt sich dann auch immer, dass das Boarding zeitig anfangen kann. Und da kommen die Gäste an Bord, wir machen das Boarding, begrüßen unsere Gäste und können dann eigentlich mit dem Teil starten, den ich denke mal die meisten ZuhörerInnen hier auch kennen, dem Flug an sich. Und nach der Landung, ja, gehen die Gäste dann von Bord und wir auch.
Du hast es gerade gesagt, ihr werdet vor jedem Flug eigentlich neu zusammengewürfelt. Also du arbeitest mit immer irgendwie einem neuen Team.
Wir lernen uns kennen und ich sag mal, 2 Stunden später sitzen wir zusammen in der Bordküche und dann erzählt man sich plötzlich von seinem Herzschmerz, weil man ist irgendwie so Familie auf Zeit, sage ich manchmal.
Ja.
Und nach einem Flug geht man dann wieder getrennte Wege. Da ist man so, tschüss. Und natürlich kennt man vielleicht schon die ein oder andere Person von einem vorherigen Flug, aber ist auch nicht immer so. Also oftmals kenne ich auch gar niemanden. Jetzt nach 8 Jahren kenne ich mehr Leute, aber gerade am Anfang kannte ich auch wirklich gar niemanden. Und trotzdem ist man so vertraut und redet irgendwie an Bord so, als wäre man schon 20 Jahre zusammen unterwegs.
Wie toll.
Ja, ganz spannend.
Und dann seid ihr ja wahrscheinlich auch vor Ort, also wenn ihr dann länger an einem Ort seid, auch dann noch weiterhin zusammen unterwegs, oder? Und erlebt
Ja.
das Land irgendwie gemeinsam.
Ja. Ja, es
Cool.
gibt natürlich Flüge, da versteht man sich mit manchen Leuten besser. Und ein
Ja.
bisschen schlechter. Ich habe auch schon Freunde, Freundinnen an Bord kennengelernt, weil man sich so gut verstanden hat, dass man dann halt auch im Privaten was zusammen unternimmt. Aber grundsätzlich unternehmen wir auch an den Destinationen immer recht viel zusammen oder gehen zusammen essen. Und es ist auch schön, wenn man so zum ersten Mal an einer Destination ist, wie jetzt zum Beispiel ich in Mexiko. Ich war jetzt erst in Mexiko, bin gestern aus Mexiko gekommen. Ich war zum ersten Mal dort und da war ich auch froh, dass ich meine Crew hatte, die mir irgendwie so ein bisschen Tipps an die Hand geben konnte. Und schon cool, dass man nicht ganz alleine ist.
Ja, total. Und wie viele FlugbegleiterInnen seid ihr dann an Bord? Das variiert ja wahrscheinlich auch von Kurz-, Mittel- und Langstrecke, richtig?
Voll, genau. Also es kommt immer ein bisschen auf die Flugzeuggröße an. Und jede Airline, glaube ich, macht das auch ein bisschen unterschiedlich, weil es gibt schon so eine Minimumvorgabe an FlugbegleiterInnen, die an Bord sein müssen. Ich sage immer grob pro Notausgangspaar einer. Also wenn man sich ein Notausgangspaar anschaut, ist ja eine Tür links und rechts. Und da muss meistens mindestens eine Person sitzen. Aber dann kommen natürlich auch noch so Service-Aspekte mit rein und dann vielleicht noch wirtschaftliche Aspekte und dann berechnet die Airline, wie viele FlugbegleiterInnen an Bord sein können. Und ich würde mal sagen, so auf Kurzstrecke sind wir meistens 3, 4 oder 5. Und das größte Flugzeug, auf dem ich arbeite, ist der Airbus A380. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist dieser große Doppeldecker. Das ist das größte
Ja,
Passagierflugzeug der
krass.
Welt. Also es ist eigentlich wie zwei Langstreckenflugzeuge, die so übereinander gestapelt sind. Und da sind wir inklusive Cockpit fast 25 Leute.
Wow,
Ja,
also eine ganze
unglaublich viele.
Schulklasse, krass.
Ja, manchmal ist es wirklich wie so ein Klassenausflug. Auch wenn wir dann irgendwie mit dem Bus ins Hotel fahren, dann denkt man sich, oh ja, Schullandheim,
Gibt es da denn klare Hierarchien so in der Crew?
Ja, würde ich schon sagen. Also die werden meist sehr flach gelebt, aber es ist auch schon wichtig, dass es eben diese klare Rollenverteilung gibt. Ganz oben steht natürlich immer der Kapitän oder die Kapitänin mit einer entsprechenden Fürsorgepflicht dann auch für die ganze Crew. Und dann, ne, geht das so nach unten. Ich habe auch für die Kabine immer eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, Kabinenchef oder Kabinenchefin. Wir nennen das auch Purser. Und die sind sozusagen die leitende Kraft für die FlugbegleiterInnen. Und ich finde es auch wichtig, damit es muss eigentlich, ist ja auch in anderen Jobs so, muss
Ja.
eigentlich immer eine Person geben, die so ein bisschen auch Entscheidungen trifft, weil, also ich kenne es ja nicht anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sonst auch mal aus dem Ruder laufen könnte.
Ja, ich glaube, dann kommt es nur darauf an, wie man das lebt, also wie du schon
Ja,
meinst.
voll. Bei uns ist es ganz entspannt, muss ich sagen. Also
Nicht.
natürlich gibt es da immer ein gewisses Maß an Respekt, aber die leitenden FlugbegleiterInnen sind trotzdem FlugbegleiterInnen
Ja.
und machen auch ihren Job und räumen auch den Müll weg und so. Also das ist ganz entspannt bei uns.
Und wie sieht eure Zusammenarbeit mit dem Cockpit aus? Also, wie viel tauscht ihr euch aus? Habt ihr überhaupt viel Kontakt während des Fluges?
Ja, schon. Also wir haben eigentlich immer Kontakt mit denen. Wir treffen die auch vorher im Briefing und es ist auch ganz wichtig, dass die da dabei sind und wir alle so auf einem gemeinsamen Nenner sind, dass wir uns auch kennenlernen. Ich glaube, so ein gewisses Vertrauen ist da auch ganz wichtig und wir müssen oder sollten immer im Bilde sein, was bei ihnen vorne passiert und genauso sollten die natürlich im Bilde sein, was bei uns hinten passiert, weil was hinten in der Kabine so abläuft, ist natürlich auch sehr wichtig für die Sicherheit des Fluges. Und wir updaten uns da regelmäßig und sind eigentlich ständig im Austausch. Wir sagen immer, wir hinten sind Augen und Ohren für das Cockpit, weil die können sich ja nicht immer alles selber anschauen da hinten. Und deswegen informieren wir die immer über alles, was so passiert.
Apropos, was da hinten passiert, ist eine Top-Überleitung für unsere nächste Frage. Weil tatsächlich, ja, letzte Woche war es, glaube ich, eine Nachricht durch die Schlagzeilen ging, das habe ich so auch noch nie gehört, dass es eine Schlägerei an Bord eines Flugzeuges gab und das Flugzeug dann tatsächlich umdrehen musste, weil es da halt so eine heftige Schlägerei gab. Hast du sowas in der Art schon mal in einem Flugzeug erlebt? Gibt es irgendwie so ganz außergewöhnliche Vorkommnisse?
Also eine Schlägerei zum Glück nicht. Boah, Klopf auf Holz. Ich
Toi, toi, toi.
hatte das noch nie. Oh Gott, ich habe das auch gar nicht mitbekommen tatsächlich. Ich muss das nochmal nachlesen, weil ist natürlich schon krass. Also wenn was so aus dem Ruder läuft, dass das Flugzeug sogar umdreht, weil da ist ja dann dementsprechend auch die Sicherheit des Fluges gefährdet und dann geht man lieber runter. Aber das ist auch keine leichtfertige Entscheidung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, da müssten wir, glaube ich, Anna fragen. Sie können das, glaube ich, ein
Ja.
bisschen besser einschätzen, aber für uns FlugbegleiterInnen, ne? Also wenn es eine Schlägerei gibt, da ist es natürlich auch super gefährlich. Und ja, ich habe zum Glück noch nie sowas erlebt. Also mir ist zum Glück noch nie jemand handgreiflich gegenüber mir geworden, kann man das so sagen.
Okay.
Ja.
Und gab es aber irgendwie lustige oder komische oder irgendwelche Erinnerungsgeschichten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ich sage ganz oft nach einem Flug, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe jetzt kein genaues Beispiel parat, aber man denkt immer, man hat alles erlebt und auf dem nächsten Flug erlebt man dann wieder was ganz was anderes. Und es geht aber so schnell, weil ich ja so viele Flüge mache, dass ich oft sage, ich glaube, ich müsste das mal alles niederschreiben, weil ich vergesse das dann auch immer. Also ich habe super viele schöne Momente an Bord schon gehabt, die mir auch sehr nahe gegangen sind. Ich denke mir auch oft, hey, würde ich diesen Job nie machen, hätte ich die und die Person vielleicht gar nicht kennengelernt. Also ich sag mal so zum Beispiel, oh, keine Ahnung, ich hatte mal einen Flug nach Indien und ich stand so in der Bordküche und dann kam eine sehr alte indische Dame in die Küche und hat sich da in der Toilettenschlange eingereiht und dann hatte ich so ein richtig wholesome Gespräch mit ihr und dann denke ich mir oft, hey, wie klein ist die Welt und trotzdem sind wir jetzt gerade hier in dieser Sekunde irgendwie in diesem Flugzeug gemeinsam und unterhalten uns und das ist schon irgendwie besonders und manchmal kriegt man auch so Life-Lessons von den Leuten mit, auch von meinen Kollegen, Kolleginnen, die ja auch aus allen Altersgruppen sind. Da habe ich schon super viel mitgenommen. Aber also es ist jetzt kein allgemeines Beispiel. Ich finde es, also kein genaues Beispiel, meine ich. Ich finde es allgemein einfach total schön, was man so erlebt. Und always expect the unexpected, sage ich. Und es ist echt sehr cool.
Ich finde es so lustig, dass du es gerade sagst, weil ich mir das tatsächlich super häufig als Passagierin im Flugzeug denke. Das ist so lustig, weil wir sind da, ich weiß nicht, wie viele Passagiere passen in so ein Flugzeug, 150 ungefähr, je nach
Ja,
Flug oder so. Und
mindestens.
das sind 150 Menschen, wir leben alle ein komplett verschiedenes Leben. Aber für diese Stunde, 2 Stunden, 5 Stunden, wie auch lang auch immer der Flug geht, haben wir genau den gleichen Start und genau das gleiche Ziel. Und es ist schon immer
Das
lustig,
denke ich
was
mir
da so
auch
für
voll oft.
verschiedene Menschen zusammenkommen. Ja.
Ja, ich denke es mir auch voll oft und dann sitzt man da so und ist so, hey, wir sind alle in diesem Flugzeug an diesem random Montagmorgen.
Ja, voll. Und was ich, glaube ich, wirklich mit den schönsten Teil an dem Job finde, ist ja wirklich dieses Reisen und die Welt sehen und alles drumherum. Hast du denn ein Lieblingsziel eigentlich?
Boah, ich finde es immer voll schwierig, weil ich könnte jetzt sagen, heute ist mein Lieblingsziel das. Und nächste Woche fliege ich woanders hin und dann sage ich, ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingsziel. Kennt ihr dieses, ich glaube, das ist auf Social Media so ein Sound, should I move here?
Ja, voll.
Das denke ich mir voll oft, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, dann so, should I move here? Nee, also generell, ich glaube, allgemein würde ich sagen, ich fliege sehr gerne nach Asien. Also wir fliegen zum Beispiel nach Bangkok, da war ich jetzt schon super oft und da bin ich sehr gerne. Und ich bin aber auch gerne in Japan oder in Korea, weil ich die Länder an sich einfach super spannend finde. Ja, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich in einem Layover habe, wie ich da so schlafe,
Wie viel
wie
Zeit ist
die
das so im
Zeiten
Sch
sind. Ja, meistens so, also jetzt bei den Zielen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind wir eigentlich 2 Nächte vor Ort.
Okay.
Ja. Da hat man natürlich schon immer ein bisschen mit der Zeitverschiebung zu tun und auch mit den langen Flügen und Nachtflügen und so. Aber
Hast du da irgendwelche Strategien, wie du da gut durchkommst?
das werde ich auch immer gefragt in meinen Kommentaren. ja, ich weiß nicht, jeder entwickelt da, glaube ich, so über die Jahre seine eigenen Strategien. Ich muss sagen, manchmal, ja, schlafe ich besser, manchmal schlafe ich schlechter, aber ich versuche mich eigentlich immer so schnell wie möglich an die Ortszeit zu gewöhnen, auch wenn das heißt, dass ich bis abends wach bleiben muss, obwohl mein Körper eigentlich sagt, nein, du musst schlafen jetzt, aber manchmal macht es halt einfach keinen Sinn irgendwie. Und ich orientiere mich auch ein bisschen an den Flugzeiten. Also wenn ich weiß, wir fliegen zum Beispiel von Bangkok nach München, fliegen wir immer erst sehr spät abends los. Da kann ich aber dann auch ausschlafen. Da muss ich nicht mich morgens aus dem Bett quälen, wenn es in Deutschland eigentlich noch mitten in der Nacht ist. Da kann ich richtig schön ausschlafen, weil da natürlich auch wichtig ist, dass ich auf dem Flug fit bin. Also das kommt bei dem Job natürlich immer noch ein bisschen dazu, dass ich wirklich nicht nur vor Ort die meiste Zeit rausholen kann, sondern dass ich auch irgendwie auf dem Flug dann auch fit bin.
Ja, ergibt total Sinn. Das Besondere jetzt ja an diesem Interview oder auf deinem Job, den wir hier vorstellen, ist, dass wir beide, aber ja auch alle, die zuhören, ja quasi so ein bisschen dein Gegenüber sind als Passagierinnen und Passagiere. Also wir erleben ja alle immer den Job quasi aus der anderen Perspektive. Deswegen dachten wir, wir sneaken hier nochmal ein, zwei Fragen rein zu quasi Passagierinnen und Passagierinnen. Gibt es Menschen oder beziehungsweise allgemein Gruppen an Passagieren und Passagieren, die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben sind. Ist da irgendwas, wo du sagst, an die Zuhörer und Zuhörer, wenn man so an Bord geht oder wenn man sich so verhält, das freut uns ganz besonders?
Boah, klingt jetzt wahrscheinlich voll basic, aber ich finde so, wenn man schon mal Hallo sagt beim Einsteigen, finde ich schon mal ganz nett. Nein, aber so
Verständlich.
basic Höflichkeitsformel, Floskeln, bitte, danke zum Beispiel, fehlt auch ganz oft und dann frage ich mich immer, Hallo? So, ich bin doch auch nett zu euch, aber ja, man weiß nie, vielleicht hat eine Person auch einen schlechten Tag, aber ich freue mich einfach immer, wenn so ein bisschen Nachsicht gezeigt wird, weil das ist bei uns zum Beispiel von unserer Perspektive auch super wichtig, dass wir uns auch in die Situation der Passagiere und Passagierinnen hineinversetzen, aber gleichzeitig haben wir auch lange Arbeitstage und ich finde, man kann einen Flug nur schön gestalten, wenn wir irgendwie alle miteinander das so machen und da freue ich mich auch immer, wenn zum Beispiel ja, wenn mal was länger dauert, weil wir in der Küche was vorbereiten müssen, dann bin ich dankbar, wenn es dann heißt, hey, danke. Und nicht, warum hat das jetzt so lange gedauert? Aber habe ich auch selten erst erlebt. Also das sind nur so Sachen, die ich versuche oder die ich immer versuche, auf meinen eigenen privaten Flügen als Passagier umzusetzen. Nachsichtig zu sein mit der Crew, höflich, dankbar, freundlich.
Tut
Jemand
uns
kommt.
allen im Alltag ganz gut, wenn wir
Ich
das alle ein
glaube
bisschen mehr
auch.
machen.
Ich
Ja,
glaube auch. Ich
bezieht
fand das
sich auf
auch,
alle
als ich in
mit
Mexiko war, die Leute waren so nett und dann dachte ich mir, hey, wir Deutschen, wir sind manchmal, also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber wir sind manchmal so gestresst und wir brauchen einfach wieder, wir müssen ein bisschen chillen, glaube ich. Wir müssen ein bisschen chillen.
Freundlichkeit schadet auf jeden Fall nie, das stimmt.
Ja.
Jetzt eine Frage, die bekommst du wahrscheinlich auch ganz häufig gestellt, aber es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die Flugangst haben und du bist natürlich irgendwie unmittelbar, wahrscheinlich häufig auch mit denen im Kontakt auf einem Flug. Hast du da über die Zeit irgendwelche Tipps entwickelt, die du Menschen besonders gerne gibst, die Flugangst haben?
Ich habe auch an Bord recht oft mit Flugangstgästen zu tun. Wir werden natürlich auch intensiv darauf vorbereitet, beziehungsweise haben auch einen guten Einblick und viele Antworten auf viele Fragen, glaube ich. Manchmal erwische ich Gäste dabei, dass sie Flugangst haben, aber es mir nicht gesagt haben. Dann bin ich manchmal ein bisschen nicht sauer, aber ihr wisst schon. Also ich finde es eigentlich cool, wenn man sich öffnet am Anfang des Fluges und sagt, hey, irgendwie, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen und das ist auch mein Number One-Tipp. Redet mit der Crew, weil oft gibt es auch auf die banalsten, in Anführungsstrichen, Fragen eine super simple Antwort, die dann hoffentlich im besten Fall für ein bisschen Entspannung sorgt. Zum Beispiel dieses Geräusch, warum ist es jetzt so oder warum macht der Flieger gerade das? Und ich glaube, wenn wir mehr darüber sprechen, auch an Bord, könnte das vielen, vielen Leuten helfen. Und ich frage auch gerne im Cockpit nach, wenn ich was nicht erklären kann, dann rufe ich da oft an. So. Und wir haben Telefone an Bord, by the way. Dann rufe ich da an und sage, hey, warum hat der Flieger gerade dieses Geräusch gemacht? Und dann sagen die, hey, ja, wir haben gerade das und das Höhe geändert oder weiß nicht. Gibt meistens eine ganz banale Antwort und Kommunikation ist da das A und O. Natürlich haben viele Flugangstgäste so ein bisschen die Sorge, einer Situation ausgeliefert zu sein im Flugzeug. Also, dass man einfach eine Situation nicht ändern kann oder man kann nicht einfach aussteigen, man kann nichts kontrollieren, diesen Kontrollverlust. Da ja, kann ich jetzt auch nicht schönreden. Das ist halt einfach so, aber das geht mir ja ganz genauso. Also ich sitze dann auch da in dieser, im gleichen Boot slash Flugzeug. Aber ich versuche dann einfach den Gästen ein gutes Gefühl zu geben. Wenn ich weiß, dass jemand Flugangst hat, kann ich vorbeigehen mit meinem Getränketrolley und kann ihr nochmal gut zulächeln. Und ich hoffe immer, dass das dann doch ein bisschen besseres Gefühl gibt. Weiß nicht.
Bestimmt, voll
Und
schön.
was ich jetzt auch noch mit auf den Weg geben kann an alle, die Flugangst haben. Wenn wir Turbulenzen haben, dann, also Turbulenzen sind ja nicht gefährlich und die Flugzeuge sind wirklich, wirklich dafür gebaut, um das auszuhalten und noch viel mehr auszuhalten als das, was wir als starke Turbulenzen wahrscheinlich empfinden. Aber weiter vorne im Flugzeug wackelt es meistens weniger als ganz hinten. Also wenn ihr unter Flugangst leidet, dann reserviert euch vielleicht einen Flugplatz, einen Sitzplatz ganz vorne, wenn es geht.
Bevor wir gleich zu den drei schnellen letzten Fragen kommen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf die Ausbildung eingehen mit dir. Wie läuft die denn grob ab? Also wie lange dauert die? Was macht ihr da so?
Es kommt ein bisschen auf die Airline an. Was viele immer glauben, ist, dass es eine allgemeine Ausbildung ist. Also staatlich anerkannte IHK-geprüfte Flugbegleiterin bin ich nicht. Spoiler. Weil das ist kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Bei uns ist das so, man bewirbt sich bei einer Airline, durchläuft dann den ganzen Bewerbungsprozess. Und wenn man das geschafft hat, beziehungsweise angenommen wurde, wird man explizit für die Stelle bei dieser Fluggesellschaft geschult.
Okay.
Weil jede Airline hat ja also entsprechende Standards, die auch vom Luftfahrtbundesamt oder von Europa oder globaler Ebene vorgegeben werden. Aber jede Airline macht das trotzdem ein bisschen anders. Die einen machen so, die anderen machen so. Auch Service ist natürlich ganz anders. Evakuierungskommandos oder diese ganzen Prozeduren, die da wichtig sind, unterscheiden sich immer so ein bisschen. Und deswegen wird man immer eigentlich von null auf ausgebildet bzw. geschult. Ich will immer nicht so von Ausbildung sprechen, weil sonst denkt man immer an diese typische 2 Jahre Ausbildung mit Berufsschule und so, aber das ist es ja nicht, sondern die Schulung geht dann je nach Airline meist 2 bis 3 Monate, also geht recht schnell. Der größte Teil ist die Sicherheit an Bord und dann kommen noch ganz viele andere Schulungen zum Service. Erste Hilfe ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und wir haben, by the way, auch jedes Jahr Erste Hilfe Training. Dann aber auch nochmal sowas wie diese Teamsache. Diese Teamarbeit untereinander und diese Ressourcen im Team zu nutzen, sowas wird auch bei uns geschult. Und nach 2, 3 Monaten ist man dann eigentlich schon ready to go. Ich hatte noch in meinem Training 3 Trainingsflüge. Das war auch ganz cool. Das waren auch so meine ersten 3 Langstreckenflüge ever, weil ich bin, bevor ich mich beworben habe, noch kein einziges Mal Langstrecke geflogen. Das war aufregend für mich. Es ging dann einmal in die USA, nach China und nach Saudi-Arabien. Und ich war so, oh mein Gott. Was mache ich hier? Aber super aufregend. Und danach war ich schon fertig geschulte Flugbegleiterin und bin seitdem super happy.
Und bei diesen Probeflügen wird man dann so ein bisschen mit an die Hand genommen und
Genau.
macht aber eigentlich schon alles mit, oder?
Ja. Also man ist ja nicht komplett fertig, deswegen hat man eher eine Arbeitsposition, weil wir haben immer verschiedene Arbeitspositionen an Bord und wir haben da so eine extra Arbeitsposition, die vielleicht nicht für die wichtigsten Aufgaben bei einer Evakuierung oder so zuständig wäre, weil man ist ja noch nicht ganz fertig mit der Schulung. Aber da geht es vor allem auch um den Service so ein bisschen, dass man da die Abläufe ein bisschen besser kennenlernt und man bekommt extra eine Person an die Hand. Also bei mir war das zumindest so, die mir da zur Seite steht und mir dann auch ein Feedback gibt am Ende. Und daraus kann man ja dann auch lernen.
Und muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also vielleicht irgendwie Sprachkenntnisse oder andere Qualifikationen, die man mitbringen muss für die Ausbildung?
Kommt, glaube ich, auch ganz auf die Airline an. Ich habe jetzt erst letztens wieder neue Stellenanzeigen gesehen bei anderen Airlines. Manche sehen zum Beispiel Sprachkenntnisse von Vorteil, bei anderen ist nur Englisch wichtig oder Deutsch. Und jede Airline hat da so ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen, würde ich sagen. Was immer wichtig ist, ist eben diese Teamfähigkeit, weil wir halt immer diese wechselnden Teams haben, dass man offen ist, kommunikativ, dass man die Sicherheit gewährleisten kann und dass man das auch nicht vernachlässigt, weil Sicherheit ist einfach immer das A und O, dass man gerne einen schönen Service macht. Und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Kriterien, die bei allen Airlines deckungsgleich sind.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank, Amelie, schon mal an dieser Stelle. Wir kommen jetzt zu unseren letzten 3 Fragen. Und da ist die erste Frage an dich. Marlene hat ja in der Vorstellung schon gesagt, gehabt, dass du auch auf deinem Social Media oder beziehungsweise auf deinem Instagram-Account viel zu deinem Beruf teilst. Deswegen sag doch gerne mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man dir jetzt irgendwo folgen möchte, noch mehr von dir und deinem Berufsalltag erfahren möchte, wo kann man das tun? Wo findet man dich?
Ich bin primär auf Instagram und TikTok aktiv und mein Username ist @AmelieLunar, LUNAR. Also ich bin da nicht mit meinem vollen Namen zu finden, aber ich glaube, über Amelie Luna findet man mich ganz gut und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Alles kann, nichts muss.
Ich empfehle es aber sehr. Ich finde deine Seite ziemlich cool.
Danke, danke. Ja, ich auch immer mehr zu teilen. Also ich weiß nicht, ich mache das seit 6,5 Jahren, meine Accounts, und ich finde es nach wie vor immer super cool. Das ist
Ja,
schon.
also du machst ja einfach wirklich spannende Sachen.
Danke.
Gibt es denn einen Aspekt deines Berufs, den wir noch nicht beleuchtet haben? Also gibt es vielleicht irgendwie noch einen Punkt, den du loswerden möchtest oder den du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Nee, ich glaube nicht. Jetzt bin ich selber überfragt.
Das wäre
Was ist denn euer
schön,
Lebensziel?
wenn. Oder vielleicht nochmal anders gefragt, was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht auch gerade überlegt, ob er Flugbegleiterin werden möchte?
Natürlich meine Videos schauen.
Ja,
Ja, nein, Spaß.
mit.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass Social Media in dem Bereich eine super große Bereicherung für uns ist, weil wenn ich mich so zurückerinnere, als ich mich über diesen Job informiert hatte, da gab es noch nicht mal TikTok so richtig. Und auf Instagram war das auch noch nicht so groß, dass man groß Videos über einen Job macht und so. Also ich habe gar nicht diese Möglichkeit gehabt, mich darüber zu informieren, in dem Maß, in dem es heute möglich ist, weil es gibt auch super viele Kolleginnen und Kollegen, die über den Job berichten. Und ich würde sagen, wenn man sich für diesen Job interessiert, würde ich mir das zu Nutzen machen und mir so viele Videos wie möglich auch von anderen Creatern reinziehen, damit man so ein ganzheitliches Bild von der Arbeit hat, weil es ist auch super schade, wenn man sich bewirbt und diesen ganzen Schulungsprozess, die Trainingsflüge, vielleicht sogar die Probezeit durchläuft und dann merkt, irgendwie ist es doch nichts für mich. Also ich würde schon sagen, fuchst euch da rein, schaut euch das an, schaut euch auch die Dienstpläne von verschiedenen Fluggesellschaften an, weil die variieren ja auch immer ein bisschen und dann go for it. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es hat mich sehr geprägt und ich bin sehr dankbar, dass ich mich mit frischen 17,5 so nach der Schule direkt dazu entschieden habe, das zu machen, weil ich heute eine ganz andere Person bin, als ich damals war, aber im Positiven. Also ich bin viel selbstsicherer, selbstbewusster und ja, die Welt ist irgendwie mein Zuhause geworden und das ist schon sehr besonders.
Schön, richtig schönes Plädoyer für den Job hier.
Finde ich
Hoffen
auch.
wir, dass sich ganz viele dafür entscheiden. Als Abschlussfrage, wir haben ja in der aktuellen Zeit so viele schlechte und beängstigende Nachrichten auch. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, mal ganz am Anfang, dass wir unseren Podcast hier immer so positiv wie möglich beenden. Du erlebst jeden Tag so viele Menschen, du kommst so viel um die Welt herum. Welche guten Nachrichten erlebst du da in deinem Joballtag? Was bringt dir gute Stimmung in den Tag?
Ich versuche immer so die kleinen Begegnungen in einem Tag zu schätzen. Sei es jetzt jemand, der seinen allerersten Flug ever hat, so und super aufgeregt ist, oder ich beobachte auch dann so Kleinigkeiten, Menschen, die sich gegenseitig beim Gepäck verstauen helfen oder so Kinder, die sich total aufs Fliegen freuen, Kinder, die vielleicht ja vor dem Flug oder nach dem Flug noch mal ins Cockpit gehen dürfen und da den Cockpit-KollegInnen Hallo sagen dürfen und dann freuen die sich riesig. Passagiere, die super dankbar sind, die zu ihren Familien fliegen. Und irgendwie, ich finde das total wholesome, wenn man das so sagen kann. Und das gibt mir auch super viel zurück. Also dieses, ja, weiß nicht, dieses Gefühl, dass man auch einen Unterschied gemacht hat jetzt an Bord. Ja, auch im Kundenkontakt. Also ich sage immer, ich bin total stolz, wenn jemand besser gelaunt aussteigt, als er oder sie eingestiegen ist. Das gibt mir richtig viel. Und ich glaube, deswegen macht mir auch dieser Dienstleistungsjob oder mit dem Kundenkontakt so viel Spaß, weil mich das total bereichert. Und da, das finde ich immer super schön. Es gibt mir auch Hoffnung, dass da Hopfen und Malz noch nicht verloren ist.